Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Infosendung vom Donnerstag, den 1. März, dem Geburtstag von Rabe. Ja genau, wir feiern heute unseren 22. Geburtstag. Am 1. März 1996 sind wir auf Sendung gegangen. Das soll allerdings nicht im Zentrum stehen, dieser Infosendung, sondern vielmehr zeigen wir dem Winter die kalte Schulter und lassen es Frühling werden. Wir blicken nämlich zurück 50 Jahre auf den Prager Frühling in der Tschechoslowakei, als der Sozialismus mit menschlichem Antlitz eine kurze Blüte feierte.
Wir haben gewusst, wir sind ein kleiner Staat in der Mitte Europas, für die Sowjetunion sehr wichtig. Und darum wussten wir, die wir uns nicht freilassen. Das heißt, für uns stand nicht im Vordergrund volle Demokratie Richtung Westen. Wussten wir, geht nicht, wird nie gehen.
Außerdem geht es um das da hier im Info.
Identity is not something that you can see or touch.
Identität ist nichts, was man anfassen oder sehen kann. Doch was genau ist Identität und was bedeutet sie für Palästinenserinnen und Palästinenser? Dieser Frage geht der junge Regisseur Bashar Murkus in seinem neuesten Theaterstück «Andere Räume» nach. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Wir kommen aber zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages und die hat Katrin Hiss für uns auf Lager.
Gestern hat der Ständerat entschieden, Unternehmen nicht zur Lohnanalyse zu verpflichten, um die Diskriminierung von Frauen zu bekämpfen. Eine entsprechende Vorlage weist er zurück an die zuständige Kommission. Der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern, welche nicht zum Beispiel durch eine unterschiedliche Berufswahl erklärt werden kann, beträgt in der Schweiz rund 7%. Die Lohngleichheit ist seit mehreren Jahrzehnten in der Bundesverfassung verankert. Konkrete gesetzliche Handhabungen für deren Umsetzung fehlen teilweise jedoch noch immer. Wie gestern bekannt wurde, ist es ausländischen Hackern im letzten Jahr gelungen, ins Datennetzwerk der deutschen Regierung einzudringen. Dabei hätten sie Schadsoftware eingeschleust und geheime Daten gestohlen. Wie die deutsche Presseagentur dpa mitteilt, steht die russische Gruppe APT28 im Verdacht, den Angriff ausgeführt zu haben. Das Bundesinnenministerium gab derweil bekannt, dass der Angriff isoliert und unter Kontrolle gebracht werden konnte. Der UNO-Sonderberichterstatter Nils Melzer erhebt schwere Vorwürfe gegen die Türkei. In türkischen Gefängnissen komme es immer wieder zu Misshandlungen durch Schläge oder Elektroschocks. Auch sexuelle Übergriffe seien keine Seltenheit. Seit dem Putschversuch im Sommer vor 2 Jahren haben die Berichte über Folter massiv zugenommen. Dabei gehe es darum, Geständnisse zu erzwingen oder andere Menschen anzuschwärzen. Laut dem Sonderberichterstatter habe die türkische Staatsanwaltschaft Foltervorwürfe in den Gefängnissen immer wieder ignoriert. Er vermutet, dass auch StaatsanwältInnen Angst haben, sich gegen die eigene Regierung zu stellen. Die Europäische Lebensmittelbehörde bestätigt, dass Pestizide für Bienen eine Gefahr darstellen. Kämen Bienen in Kontakt mit sogenannten Neonicotinoiden, so würden sie die Orientierung verlieren und sterben früher. Die EU-Mitgliedstaaten werden voraussichtlich in 3 Wochen über ein Verbot der Stoffe abstimmen. Ein solches Verbot könnte unter anderem den Schweizer Agrochemiekonzern Syngenta empfindlich treffen. Dieser macht mit den Pestiziden jährlich einen Umsatz in Milliardenhöhe. Die Supermarktkette Walmart erhöht das Mindestalter für den Kauf von Schusswaffen. Bis anhin konnten bereits 18-Jährige legal Waffen erwerben, neu soll das Mindestalter 21 Jahre betragen. Die größte Supermarktkette der Welt setzt somit ein Zeichen, während die Politik in den USA noch immer über schärfere Gesetze debattiert. Seit dem Attentat in einer Highschool in Florida reißt die Diskussion nicht ab um das Recht auf Schusswaffen, welches in der US-amerikanischen Verfassung verankert ist. Der Täter hatte vor gut 2 Wochen über 12 Menschen getötet mit einem halbautomatischen Gewehr, welches er legal erworben hatte. Gestern sagte US-Präsident Trump erstmals, er wolle das gesetzliche Mindestalter für den Kauf von Schusswaffen heraufsetzen. Er hält jedoch auch weiterhin an seinem Vorschlag fest, Lehrkräfte zu bewaffnen. Wie verschiedene Medien berichten, belegt eine gestern veröffentlichte Studie, dass es während der jährlichen Tagung der Waffenlobbygruppe NRA in den ganzen USA zu weniger Schussverletzungen kommt. Der Rückgang um 20% sei darauf zurückzuführen, dass die Zehntausenden Teilnehmenden des Treffens während dieser Zeit ihre Waffen niederlegten. Und noch zum Wetter. Morgen Freitag am Vormittag noch sonnig, nachmittags ziehen Wolken auf. Es fällt erneut Schnee bei maximal 2 Grad. Am Samstag steigen die Temperaturen dann auf etwa 6 Grad. Es gibt Regen. Sonntags wird es sogar 11 Grad warm und die Sonne wird sich vermehrt durchsetzen können.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Er ist gerade einmal 25 Jahre alt und führt dieses Wochenende bereits zum 2. Mal ein Theaterstück im Schlachthaustheater in Bern auf. Die Rede ist vom palästinensischen Autor und Regisseur Bashar Murkus. Bashar Murkus hat sich für sein neues Stück «Andere Räume» mit Identitäten beschäftigt, insbesondere mit derjenigen von Palästinenserinnen und Palästinensern. Herausgekommen ist dabei ein mosaikartiges Resultat von Geschichten und Erinnerungen. Kevin Wolf hat mit dem jungen Regisseur aus Palästina gesprochen.
Other Places, it's a play that came out after a project that I started with our group, the group that I'm working on it, Khashabi Ensemble.
Andere Räume ist ein Stück, welches gemeinsam mit dem sogenannten Khashabi Ensemble entstand. Ursprung des Projekts war, dass wir mehr über das Thema Identität erfahren wollten. Wir begannen mit der Frage, was ist Identität, und dabei vor allem in Bezug auf unsere eigene palästinensische Identität. Wir haben aber schnell bemerkt, dass es nicht ausreicht, wenn wir uns nur mit uns selber befassen, wenn wir die Frage nach der Identität nur in unserem eigenen Kreis stellen. Also haben wir begonnen, mehr Leute mit einzubeziehen. Daraus entstand ein riesiges Projekt, an dem wir rund 1 Jahr lang gearbeitet haben. Wir haben mit 25 Schauspielerinnen und Schauspielern zusammengearbeitet, mit Flüchtlingen und mit Palästinenserinnen und Palästinenser. Wir haben aus dem Thema Identität auch eine sehr internationale Frage gemacht, nämlich inwiefern unsere Diaspora zu einer Art neuen Identität werden kann. Andere Räume behandelt viele verschiedene Fragen rund um dieses Thema Identität.
Das Hauptthema des Stückes ist also die Frage nach Identität. Was ist denn die Bedeutung von Identität für Palästinenserinnen und Palästinenser? Was ist die palästinensische Identität und existiert sie überhaupt?
Identity is not something that you can say if it exists or not exists. You know, it's not something that you can see or
touch. Man kann nicht sagen, ob Identität wirklich existiert oder nicht. Denn Identität ist nicht etwas, was wir anfassen können oder sehen. Identität ist vielmehr etwas, was sich jeden Tag neu entwickelt, sich bewegt und verändert. Wir können also auch nicht von dieser einen palästinensischen Identität sprechen. Natürlich existiert eine palästinensische Identität, aber wir müssen sie jeden Tag neu reflektieren. Sie verändert sich eben stetig aufgrund der verschiedensten Einflüsse, dem Ort, an dem man lebt, der eigenen Lebensgeschichte, Menschen, die einen umgeben, aber auch die eigene Geschichte, die Träume verändern sich. Es ist also etwas Gigantisches. Identität wirkt manchmal so, als sei sie alles und gleichzeitig nichts. Darum ist es oft sehr schwierig zu sagen, ob sie überhaupt existiert oder nicht.
In der Beschreibung Ihres neuen Stückes fragen Sie, was bedeutet Palästina für die Palästinenserinnen und Palästinenser, die nicht mehr dort wohnen? Was würden Sie sagen, jetzt nachdem Sie mit diesen Leuten zusammengearbeitet haben, was bedeutet Palästina für Sie?
In my opinion, of course, what I felt. Palestine, for them, it's kind of a dream of.
Meiner Meinung nach ist Palästina für Palästinenserinnen und Palästinenser eine Art Traum. Ein Traum eines Ortes, der mehr bedeutet als ein realer Ort. Es ist etwas komisch. Für uns war es wichtig zu lernen, wie jede palästinensische Gruppe für sich selber mit der Bedeutung von Identität, Boden und Orten umgeht. Es ist etwas komplett anderes für eine Person, die in Palästina lebt oder gelebt hat, als für jemanden, der es nie wirklich kannte. Für die Leute, die nicht in Palästina leben, ist Palästina ein wunderschöner Ort, den sie gar nicht kennen. Es ist wie eine Liebesgeschichte mit jemandem, den man gar nicht kennt, aber trotzdem eben eine echte Liebesgeschichte. Es war ein harter, aber auch schöner Teil unserer Arbeit zu lernen, dass es diesen riesigen Unterschied gibt. Einen Unterschied darin, wie Leute, die in Palästina leben, ihre Identität reflektieren und wie diejenigen es tun, die nicht in Palästina leben.
Inside Palestine sees Palestine and how Palestine reflect their identity, and it's really different for the people that they are not living in Palestine and they didn't see it at all.
Ihr letztes Stück, Parallele Zeit, führte ja zu heftigen Diskussionen und einem politischen Konflikt in Israel. Welchen Einfluss hatte dies auf Ihre Arbeit? Dürfen Sie Ihre Stücke in Israel überhaupt noch aufführen?
Actually, with the parallel time, timeline, it was a production of a theater, a great theater that it called El Midan Theater.
Das Stück Parallele Zeit war eine Produktion des Al-Midan Theaters im israelischen Haifa. Das ist zwar ein palästinensisches Theater, es wurde aber vom israelischen Staat finanziert. Es stimmt, das Stück schlug hohe Wellen und führte zu intensiven Diskussionen. Grund dafür war der brisante Inhalt. Israel wollte, dass das Stück nicht mehr aufgeführt wird. Deshalb haben sie dem Projekt letztendlich auch das Geld entzogen. Jetzt arbeite ich in einem anderen, unabhängigen palästinensischen Theater in Haifa. Es ist das einzig unabhängige palästinensische Theater. Unabhängig zu sein ist zwar schwierig, aber es bedeutet auch, dass die israelische Regierung das Projekt nicht so einfach stoppen kann. Denn normalerweise halten sie uns davon ab, indem sie uns schlicht und einfach den Geldhahn zudrehen. Wir warten also nicht mehr darauf, dass uns das Recht erteilt wird, etwas zu tun, sondern wir nehmen es uns. Seit wir das Kashabi-Theater eröffnet haben, können wir Kunst wieder so machen, wie wir wollen, wie wir sie lieben. Wir agieren, anstatt nur auf Israel zu reagieren.
As we love to make it, and making a real action and not just trying to be a reaction for what Israel is making.
Das heißt, es ist dadurch für Sie nun einfacher geworden, Ihre eigenen Projekte zu realisieren.
Man kann schon sagen, dass es einfacher ist, aber nicht etwa aus finanzieller oder technischer Perspektive, denn Theater braucht viel Geld. Sagen wir es so, das richtige Wort ist nicht einfacher, sondern gesünder.
Let's say the correct word is not easier, it's healthy, it's more healthy.
Welche Bedeutung hat denn das Theater für Sie persönlich?
For me, theater, it's kind of a game that
für mich ist das Theater eine Art Spiel, das wir zusammen spielen. Ich, die Schauspieler und das Publikum. Es geht mir darum, Betrachtungsweisen zu ändern auf die Dinge, die man sieht oder manchmal eben auch nicht sieht. Für mich ist das Theater die genialste Maschine dafür. Das Theater, das ich am meisten liebe, ist dasjenige, das die Geschichten und das Material von den Menschen nimmt und es am Ende wieder zu den Menschen zurückträgt. Einfach aus einer anderen Perspektive.
Wie wählen Sie die Schauspielerinnen und Schauspieler aus, mit denen Sie zusammenarbeiten bei Ihren Projekten?
Das hängt immer von der Art des Projektes ab. Ich arbeite mit einer Theatergruppe von Schauspielerinnen und Schauspielern aus einem Ensemble, mit dem wir bereits seit 8 Jahren zusammenarbeiten. Für jedes Projekt legen wir zuerst die Idee fest, danach recherchieren wir das Projekt und versuchen, die passenden Schauspielerinnen und Schauspieler zu finden.
Was erhoffen Sie sich denn persönlich von Ihren Stücken?
It's a very hard question.
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich hoffe, dass wir als palästinensische Künstler und Künstlerinnen das tun, was wirklich einen Unterschied macht. Wenn ich das Stück mit der entsprechenden Besetzung betrachte, gibt es Momente, in denen ich sagen muss, nein, es macht keinen Unterschied. Aber in anderen Momenten habe ich dann doch wieder das Gefühl, dass das Theater wirklich einen Einfluss hat.
Sometimes I can't believe that theater is really something that could make this effect.
Das Stück «Andere Räume» wird ab kommendem Wochenende im Schlachthaustheater auf Arabisch mit deutscher Untertitelung aufgeführt. Weitere Informationen zu Spielzeiten gibt es auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info.
Bevor wir im Zeitsprung 50 Jahre zurückreisen, ins Jahr 1968, mitten in den Prager Frühling und den Versuch, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz zu schaffen, bevor wir also zurückreisen, wollen wir uns musikalisch etwas einstimmen. Wir hören die tschechische Band The Matadors mit «I think it's gonna work out fine». Auch die Matadors zogen die Konsequenzen, als es im Herbst 1968 alles andere als gut herauskam und sowjetische Truppen die Reformbewegung in der Tschechoslowakei niederschlugen. Wie tausende andere verließen auch die Matadors das Land Richtung Westen.
Darling, you start again next to me. Darling, I never thought of this could be. Oh yeah, your lips say I'm so on fire. You're gonna be my wonderstar, oh darling. I think it's gonna work out fine. Darling, I better see you preacher.
Info.
Zeitsprung. Ob den Jugendunruhen der 68er-Bewegung haben wir uns damals verwundert die Augen gerieben. Die Protestierenden hatten doch schon alles, wovon wir nur träumen konnten. Das sagt Georg Vancura. Georg Vancura war 1968 in Prag, der damaligen Tschechoslowakei, und erlebte den kurzen Prager Frühling, bevor dieser von der Sowjetunion mit Truppen und Panzern erstickt wurde. Darauf verließ Georg Vancura den sozialistischen Osten und kam in die Schweiz. Wilmar All blickt mit Georg Vancura 50 Jahre zurück auf den Prager Frühling 1968.
Zotrvávajúcich negatívnych javov vo vzťahoch medzi krajinami, vo vzťahoch medzi uplatňovaním politiky jednotlivých komunistických strán navzájom.
Wer über den Prager Frühling spricht, kommt an Alexander Dubček nicht vorbei. Der damalige Zentralsekretär der tschechoslowakischen KommunistInnen strebte umfassende Reformen an, die unter dem berühmten Slogan «Sozialismus mit menschlichem Antlitz» in die Geschichte eingingen.
Alexander Dubček war der Kopf der Reformbewegung. Und diese Reformbewegung war breit, die umfasste sowohl Schriftsteller, Kulturschaffende, Politiker, Wirtschaftsfachleute, auch Regierungsbeamte, Administrationsbeamte auf der einen Seite und auf der anderen Seite getragen sehr breit von der ganzen Bevölkerung, vor allem auch von den jungen Leuten.
Georg Vancura war damals 20 Jahre alt und freute sich wie alle anderen über die neu gewonnenen Freiheiten nach der totalitären, repressiven Stalin-Ära in der Sowjetunion.
Das wollte man korrigieren, also diese Verwerfungen der Stalin-Zeit, der 50 Jahre kann man sagen, wollte man dann in den 60 Jahren korrigieren, also amnestieren die zu Unrecht verurteilten Häftlinge oder Politiker oder Intelligenz, auch Arbeiter. Und andererseits wollte man auch mit der sozialistischen Wirtschaft und Politik, die wollte man reformieren, Richtung Demokratie.
Im Jahre 1968 fiel die Zensur und es kam zu einer wahren Informationsexplosion. Die Tschechoslowakinnen konnten wieder lesen, schreiben und hören, was sie wollten. Und es gab auch wieder westliche Zeitungen. Früher undenkbar.
Und nicht vergessen die Jugend. Die hat sich sehr darüber gefreut, dass man wieder zum ersten Mal nach langer Zeit, nach 1948, fremde Schallplatten kaufen konnte. Und natürlich, dass es die Jugend, mich inklusive, gefreut hat, mal auch ab eigene Schallplatte jetzt mal, nicht nur ab Radio. Die konnten auch Beatles und Rolling Stones und andere Stars bringen. Und das haben wir natürlich gern, sehr gern gehört. Und dazu auch getanzt und gefestet und so weiter.
Die Aufhebung der Zensur war aber nur das Offensichtlichste. Der Reformkurs der tschechoslowakischen Führung ging viel weiter. Sie wollte Parteienpluralismus und parlamentarische Strukturen. Sie wollte die Justiz unabhängiger machen und die Wirtschaft liberalisieren. Weg von der starren Planwirtschaft hin zu einer sozialistischen Marktwirtschaft.
Chceme tuto krizi řešit ústavně, demokraticky. Navrhujeme, aby za odstoupivší ministry byla vláda doplněna novými lidmi.
All das passierte unter dem stets wachsamen Auge der sowjetischen Führung in Moskau.
Es wurde sicher nicht mit Freude aufgenommen und sicher nicht mit Zustimmung. Und damit mussten wir rechnen, nochmals, wir wussten, dass zwar die Stalin-Ära der Diktatur vorbei war, aber noch nicht so vorbei, dass die Sowjetunion war immer noch eine sozialistische Diktatur, zentralistische Prägung.
Sprich, das letzte Wort in der Sowjetunion hatte immer noch das Politbüro in Moskau. Und somit erstaunt es auch nicht, dass Moskau jede autonome Reformbewegung skeptisch beäugte. Der eigentliche Widerstand aber gegen den Prager Frühling kam nicht aus Moskau, wie man aus der Forschung heute weiß, sondern allen voran aus der DDR.
Die DDR darum, weil die DDR lebte natürlich in einer sehr exponierten Lage. Ihre Bevölkerung konnte den westlichen Rundfunk und westliches Fernsehen hören und sehen, konnte sich auch eigene Meinung, zweite Meinung bilden. Und hätte der Prozess, der Reformprozess in der Tschechoslowakei so breit angelegt, Richtung mehr Demokratie, mehr wirtschaftliche Freiheit, mehr Wohlstand, hätte er zum Erfolg zur Folge gehabt, dann hätte die DDR-Regierung, also das SED-Regime, Partei natürlich vor allem, hätte sie auch Schwächung der eigenen Führungsposition befürchten müssen.
Deshalb drängten einige Staaten des Warschauer Paktes, des sowjetischen Militärbündnisses, Moskau, endlich in Prag einzugreifen.
Das war quasi ein Selbsterhaltungstrieb, der dazu geführt hat, dass sie die Sowjetunion zum Teil auch unrichtig informiert haben, tendenziös, schwarzmalend. Und die Sowjetunion hat sich dann, in der Führung der Sowjetunion, muss man sagen, in der Moskauer Führung, hat sich dann ein Sinneswandel eingestellt im April 68. Dann haben sie gesehen, dass einerseits der Reformkurs in der Tschechoslowakei doch an Dynamik zunimmt, dass das schneller geht und tiefer geht als ursprünglich gedacht. Und auf der anderen Seite, dass die Ostblockstaaten, DDR, Polen, Ungarn, zum Beispiel Bulgarien, dem nichts entgegenzusetzen haben. Und letzten Endes auch die Sowjetunion konnte dem nichts entgegensetzen.
S myšlenkou na zlatej dům odejde za chvíli svůj, prej štěstí potkal jen půl. Tohle odvahu nedá, obloha stane se bledá.
Am 21. August 1968 war es soweit. Die Truppen des Warschauer Paktes marschierten in Prag ein und setzten dem Prager Frühling ein abruptes Ende. Mittendrin war damals auch Georg Vancura.
Am 21. August bin ich dann bei den quasi Kämpfen, Kampfszenen vor dem Prager Rundfunk gewesen, haben dann gesehen, die brennenden Panzer, brennende Fahrzeuge, Autobusse, Barrikaden. Da haben die Sowjets auch geschossen. Ich war etwas weiter weg, in einer ungefährlichen Distanz. Dann habe ich die Sowjetsoldaten am Nachmittag gesehen, die Panzer, die Autos, die Offiziere, die Soldaten.
Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu Polské lidové republiky Německé demokratické republiky.
Beim Einmarsch der sowjetischen Truppen starben rund 150 Menschen. Grund, dass es nicht mehr Todesopfer gab, war, dass die Tschechoslowakei keinen militärischen Widerstand leistete. Angesichts der sowjetischen Übermacht wäre das auch völlig sinnlos gewesen, meint Georg Vancura. Widerstand aber gab es trotzdem.
Völlige Verweigerung jeglicher Zusammenarbeit mit den Okkupanten. Also die fanden in ganz Prag, im ganzen Lande niemand, der ihnen sagen würde, wo ist diese Straße, wo ist diese Stadt, wo ist dieses Haus, wo ist diese Organisation. Jeder hat geschwiegen, niemand hat was gesagt, niemand hat geholfen. Zweitens haben wir dann rasch erkannt, dass die sowjetischen Soldaten indoktriniert waren. Die wussten zwar, dass sie sich in Prag befinden, aber haben immer gewartet auf den Kampf gegen die Kontrarevolution. Wir haben denen erklären müssen, es gibt keine Kontrarevolution. Es gibt sehr wohl eine friedliche Reformbewegung. Aber Kontrarevolution und Waffen und Kämpfe, die gibt es nirgendwo. Ja, und die dritte Form war dann Informationspolitik unsererseits. Daran habe ich auch noch selber war ich beteiligt. Es wurden Zeitungen gedruckt, also Flugblätter auch, in tschechischer und in russischer Sprache. Da wurde unser Prozess, unsere Bemühungen, unsere Ziele, unsere Position. Und wir haben einfach diese Zeitungen dann an die sowjetischen Soldaten dann verteilt. War nicht unbedingt ungefährlich. Die Kommandanten haben das natürlich sehr ungern gesehen. Und dann nach ungefähr 2 Wochen wurden auch die sowjetischen Truppen aus anderen Gründen auch aus den Städten abgezogen.
týdne málo jsem ti vhod. Ve středu pak ztrácíš ke mně bod.
Kurz nach der Niederschlagung des Prager Frühlings im Herbst 1968 hegten noch viele TschechoslowakInnen die Hoffnung, dass zumindest Reste des Sozialismus mit menschlichem Antlitz erhalten bleiben. Dem war aber nicht so. Das Moskauer Protokoll setzte einen Schlusspunkt unter das Reformprojekt.
Das war eigentlich ein Diktat der Sowjetunion an die tschechoslowakischen Regierungs- und Parteifunktionäre, eine Normalisierung durchzuführen. Und das hat nichts anderes bedeutet als eine völlige Liquidierung aller Errungenschaften des Reformprozesses von Januar bis August. Liquidierung aller Errungenschaften des Prager Frühlings. Das heißt, Wiedereinführung der Zensur, keine freien Wahlen, keine Parteien, keine Clubs, keine freie Presse, und Zurücknahme der vereinbarten Wirtschaftsreformen.
Längerfristig bedeutete das Moskauer Protokoll also nichts anderes als Kapitulation mit tiefgreifenden gesellschaftlichen Folgen für die Tschechoslowakei, meint der Zeitzeuge Georg Vankura.
Da gibt es nur ein Wort, die waren verheerend. Es breitete sich Apathie und Hoffnungslosigkeit aus. Aber der ganze Prozess dauerte ungefähr 12 Monate, also von August bis August. Die tragischen Marksteine dieser Entwicklung, das waren die Selbstverbrennungen von zwei Studenten in Prag, das war Palach und Seitz im Januar und Februar 69. Es gab eine riesige Anteilnahme der Bevölkerung an den Begräbnissen. Schweigender Protest. Alle wussten das. Die moralische Kraft war enorm. Die Wirkung unmittelbar auch noch groß. Sie hat aber einfach die Normalisierung verzögert, verhindert. Haben sowohl diese Opfer wie auch andere Tätigkeiten haben die Normalisierung, die Gleichschaltung und das sowjetische Diktat nicht verhindert.
Die Niederschlagung des Prager Frühlings führte zu einem Massenexodus gen Westen. Auch Georg Vankura entschloss sich im November 1968, seiner Heimat den Rücken zu kehren.
Für mich waren zwei Sachen klar. Die eine war, es ist eine Tragödie. Und die zweite Konsequenz war, Flucht ist die einzige Lösung. Hier kann man nicht mehr leben. So wie wenn Sie so einmarschieren, mit dieser Wucht, mit dieser Macht, wenn Sie auf der anderen Seite auch eine Konzession machen. Und darum war für mich die einzige Lösungsvariante von den ersten Stunden des Einmarsches war eigentlich Flucht oder Migration. Ich wusste nicht wohin, ich wusste nur in den Westen, das habe ich gewusst.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Donnerstag, den 1. März. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast. Außerdem findet ihr dort auch Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen Freitag, dann mit einem Beitrag zum Thuner Literaturfest Literare und einem Bericht über die neue Plattform Behindertenpolitik. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss, Wilmar All und Kevin Wolf. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.